Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf. Offenbarung, das ist das letzte Buch der Heiligen Schrift, der Bibel. Offenbarung, und ich lese gemeinsam mit euch die ersten drei Verse, die so etwas wie eine Vorrede oder eine Einleitung bilden zu der Offenbarung, zu der Eröffnung Gottes, die für uns festgehalten wird, wie gesagt, in dem letzten Buch der Heiligen Schrift. Es wird gesagt, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, was er gesehen hat. Und dann Vers 3, selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nah, denn die Zeit ist nah. So, in den letzten zwei Betrachtungen haben wir uns Gedanken gemacht über den Hintergrund des Buches der Offenbarung anhand von 10 Fragen, die wir gestellt haben und die wir beantwortet haben. Heute wollen wir direkt in den Text einsteigen und als allererstes müssen wir uns natürlich eben mit dieser Einleitung, mit dieser Vorrede uns beschäftigen. Manches in der Vorrede haben wir schon angesprochen, manche andere Dinge noch nicht, und ich will mich besonders in der heutigen Betrachtung auf Vers 3 konzentrieren, aber bevor ich das tue, möchte ich uns noch auf etwas hinweisen. Wir haben ja schon ausführlich über den Prozess der Weitergabe der Offenbarung Gottes gesprochen. Ja, das will ich nicht noch einmal wiederholen, sondern ich möchte mit uns gemeinsam das ansprechen, was Gott eigentlich meint, wenn er in seinem Wort sagt, dass diese Dinge bald oder in Kürze geschehen müssen. Achten wir drauf, zunächst einmal, es wird nicht gesagt, dass diese Dinge geschehen könnten, wird nicht gesagt. Es wird gesagt, sie werden, es muss geschehen. So wie wir lesen hier in den ersten Versen von dem göttlichen Muss. Nicht vielleicht, sondern muss, es muss geschehen. Nun, in der Offenbarung haben wir, allein in dem Buch der Offenbarung, haben wir einen dreifachen Hinweis. Dreimal wird gesagt, es muss geschehen. Es muss geschehen. Es muss geschehen. Und wir verstehen es, weil wir das Alte Testament kennen, dass hier auf ein alttestamentliches Prinzip die Offenbarung sich bezieht, bei dem es heißt, dass, das wird im alttestamentlichen Gesetz auch festgehalten, dass aufgrund zweier oder drei Zeugen eine Sache bestehen muss. Ja? Im Alten Testament, im Gesetz des Alten Testaments wird dieses Prinzip festgehalten und mehrfach im Neuen Testament unterstützt, wie zum Beispiel in 2. Korinther 13, Vers 1. Hier wird gesagt, so soll in zweier oder dreier Zeugenmund bestehen allerlei Sache. Das wird nicht einfach so gesagt. Der Hintergrund ist das Gesetz des Alten Testaments. Gott hat es so festgelegt. Und deshalb sehen wir auch zum Beispiel bei der Verurteilung Jesu, dass der Hohe Rat so viele Schwierigkeiten hatte, Jesus zu verurteilen, weil sie keine zwei Zeugen finden konnten, die Jesus übereinstimmend beschuldigt haben. Sie haben ein großes Problem gehabt. Aber hier in der Offenbarung haben wir also diese dreifache Zusicherung Gottes, dass diese Dinge der Offenbarung geschehen müssen. Interessant auch zu sehen, dass Jesus, sprechend von seinem Leiden, sprechend von seinem Sterben, von seiner Auferstehung und auch sprechend von der Endzeit, genau denselben Begriff gebraucht, es muss geschehen. Es muss geschehen. Wir stellen also fest, diese Dinge, die in der Offenbarung beschrieben werden, sind eine göttliche Notwendigkeit. Das heißt, es ist überhaupt keine Frage, dass es geschehen wird. Die Frage ist die des Zeitpunkts. Wann wird es geschehen? Und eben haben wir gelesen, es soll in Kürze oder bald geschehen. Und hier könnten wir fragen, in Kürze aus der Perspektive des Johannes oder in Kürze aus der Perspektive Gottes, für den 1000 Jahre wie ein Tag sind. So, wenn Gott die Offenbarung weitergibt, Johannes hat sich das nicht ausgedacht, dann ist seine Perspektive entscheidend und nicht die des Johannes. Aber da ist mehr als das. Und das will ich auch mit uns ansprechen, weil das sehr, sehr wichtig ist. Es ist uns allen bewusst, dass manche Worte auch in unserem Sprachgebrauch verschiedene Bedeutungen haben. Ja? Zum Beispiel das Wort Bank. Wenn ich sage, ich gehe zur Bank, dann hört der eine das und denkt, naja, er geht zu einem Geldinstitut, um möglicherweise Geld abzuholen oder Geld einzuzahlen. Ein anderer hört genau dasselbe und denkt sich, naja, der Ed muss sich ausruhen und er geht zu einer Bank, zu der er immer geht, in dem Park dort und dort, Mission Creek Park von mir aus, und ja, setzt sich dorthin und ruht sich aus. Und das Wort Bank könnte entweder eine Sitzgelegenheit meinen oder auch ein Geldinstitut. Und der Zusammenhang des Satzes, wenn man mehr dazu sagt, er offenbart uns dann, welche Bank gemeint ist. Und ähnlich ist das auch in unserem Text. Das Wort, das in unseren Übersetzungen mit bald oder Kürze wiedergegeben wird, ist das griechische Wort Tachos. Jeder von euch fährt ein Auto oder fast jeder von euch fährt ein Auto oder hat ein Auto gefahren. Ihr wisst genau, was ein Tachometer ist. Es ist ein Instrument, das im Auto die Geschwindigkeit misst und nicht die Distanz. Und deshalb bezieht sich das Verständnis dieser Aussage in Vers 1 auf die Schnelligkeit der sich entwickelnden Ereignisse in der Offenbarung. Hier ist ein biblischer Beleg oder Beweis dafür. Apostelgeschichte 22, Vers 18 wird genau dasselbe Wort Tachos gebraucht und mit schnell übersetzt. Paulus in seiner Verteidigungsrede vor dem Volk sagt, Gott hat zu mir gesprochen und gesagt, eile und gehe schnell aus Jerusalem hinaus. So, das gleiche Wort Tachos wird hier gebraucht, aber mit schnell übersetzt. Dasselbe Wort Tachos wird auch hier oder sollte oder müsste hier in der Offenbarung auch mit schnell übersetzt werden. Offenbarung 1, Vers 1. Und das bezieht sich, wie gesagt, nicht auf den Zeitpunkt, dass es bald geschieht, sondern darauf, dass diese Dinge, die, wenn sie einmal anfangen zu geschehen, sich sehr schnell abwickeln werden. Das Zweite, worauf ich uns heute Morgen aufmerksam machen will, ist die Wahrheit, dass Johannes all diese Dinge, die er aufgeschrieben hat, überreicht bekommen hat. Ja? Er hat sie von Gott überreicht bekommen. Er hat sich das nicht ausgedacht, sondern er schreibt, oder es wird hier gesagt in der Offenbarung, und er hat es seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. So, Gott vertraut diese Eröffnung der Endzeit, der Endzeitdinge dem Johannes. Er gibt Johannes das Vorrecht, diese Dinge zu sehen. Gott erklärt dem Johannes durch einen Engel, was diese Dinge sein werden und was sie zum Teil bedeuten. So, wir verstehen, Johannes ist ein von Gott Beschenkter. Und das versteht Johannes auch sehr gut. Ja? Und seine Demut kommt im Verlaufe der Offenbarung deutlich zutage. So bezeichnet er sich selbst im Zusammenhang mit den Leuten, die er anschreibt, mit den Gläubigen, als Bruder und Mitgenosse und nicht als der Apostel. Johannes versteht, dass er ein von Gott Beschenkter ist, dass er sich selbst nicht zuschreiben kann. Ihr Lieben, wir sind es auch. Wir sind von Gott beschenkte Menschen. Wir können uns selbst nichts zuschreiben. Manchmal, wenn man in die Gemeinde schaut, manche Prediger anschaut, Bibellehrer, aber auch Leute aus der Gemeinde, einfache Gemeindeglieder, dann hat man den Eindruck, dass sie an ihrem eigenen Reich am Bauen sind und nicht am Reich Gottes. Dass sie mehr um ihre eigene Herrlichkeit bemüht sind, als auf die Herrlichkeit des unvergleichlichen Herrn Jesus Christus hinzuweisen. Das darf nicht sein. Wir sind von Gott beschenkte Menschen, genau wie Johannes. Aber Johannes ist nicht nur demütig, er ist ebenso auch glaubenstreu. Und das ist auch sehr wichtig. Gewissenhaft schreibt er diese Dinge auf, die Gott ihm zeigt. Er hätte sie für sich behalten sollen und sich denken können, oh, das gibt Gott mir. Das brauche ich nicht anderen weiter zu sagen. Ja, schaut mal, wie wichtig Gott mich erachtet, dass er mir diese Offenbarung gibt. Nein, ganz und gar nicht. Er ist treu in dem, was Gott ihm anvertraut, in dem, was Gott ihm sagt. Gott sagt ihm, schreib es auf. Und Johannes tut es. Und genauso ist es auch mit uns, ihr Lieben. Sind wir glaubenstreu? Sind wir treu in dem, was Gott uns gibt? Ob nun an geistlichen Gaben uns anvertraut hat oder an materiellen Gaben. Sind wir treu? Jemand sagte sehr treffend, Gott ist nicht daran interessiert, wie erfolgreich wir sind, sondern daran, dass wir treu sind in dem, was er uns gibt, in dem, was er uns anvertraut. Und das ist richtig so, sind wir treu. Und nun kommen wir zu Vers 3. Wir lesen, glückselig ist der, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. So, hier ganz am Anfang der Offenbarung lesen wir von diesem besonderen, von diesem speziellen Segen Gottes für solche, die sich mit der Offenbarung beschäftigen. Und ich habe schon in den vorhergehenden Betrachtungen das einmal erwähnt, dass das Wort glückselig hier in Vers 3 genau dasselbe Wort ist, das von Jesus gebraucht wird bei der Bergpredigt, als er seine Seligpreisungen oder die Seligpreisungen ausgesprochen hat. Makarios, das ist das Wort. Makarios meint eigentlich, wortwörtlich übersetzt, überaus glücklich zu preisen ist der und der und der. Und hierbei muss uns unweigerlich bewusst sein, und ich denke, wir wissen das auch, es ist immer zweierlei, wer das sagt, ja, was das Glück ausmacht. Die Menschen heutzutage, auch die klugen Menschen heutzutage, oh, die sagen manches dazu, was sie meinen, was wirklich einen Menschen glücklich machen könnte. Manche sagen, oh, wenn du im Lotto gewinnst, ja, das ist das Glück. Andere sagen etwas anderes, dass, ihr Lieben, wir wissen, Menschen irren sich. Es ist alles menschlich. Ihre Perspektive ist sehr zeitlich. So, wenn Gott sagt, was wirklich das Glück ausmacht, oh, dann müssen wir zuhören. Denn Gott als der Schöpfer des Lebens, er weiß am besten, was das Glück ausmacht, was wirklich einen Menschen glücklich macht und wer wirklich ein Glückspilz ist. Und hier in unserem Text sagt Gott, dass derjenige glücklich zu preisen ist, wirklich ein Glückspilz ist, der sich mit der Offenbarung, die er selbst gibt, beschäftigt. Das ist interessant. Nun, wenn wir in die Offenbarung schauen, dann entdecken wir, dass das nicht die einzige Seligpreisung ist. Es ist eine von sieben. Und ich möchte mit euch gemeinsam diese sieben Seligpreisungen ganz kurz einmal ansprechen. Was sind sie? Die erste ist diese, die wir hier vorfinden in Vers 3, Kapitel 1. Die zweite Seligpreisung finden wir in Offenbarung 14, Vers 3. Es geht in diesem Text über den Segen Gottes, der den Toten ausgesprochen wird. Interessant, hört mal hin. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe. Hier ist der Befehl Gottes noch einmal für Johannes, schreib auf. Glückselig die Toten, und jetzt kommt, die im Herrn sterben. Nicht allgemein, sondern die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, auf dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und wir verstehen auch im Zusammenhang dessen, was die Offenbarung uns darlegt, dass solche Menschen, die in der Mitte der Dinge, die geschehen sollen, sterben, in der Mitte der Trübsalzeit oder inmitten der Trübsalzeit, soll ich sagen, sterben werden, im Herrn solche sind, die dem Worte nach Gottes glückselig sind, gesegnet sind. Sie sind in welcher Weise gesegnet? Weil sie all diesen Dingen, die noch kommen werden, entkommen, durch den Tod entkommen werden. Wie gesagt, es wird erklärt, die in dem Herrn sterben, und wir wissen aus der Heiligen Schrift, aus dem Neuen Testament, dass für einen Gläubigen der Tod nach 2. Korinther 5, Vers 8 bedeutet, dass man außerhalb dieses sterblichen Leibes nun mit dem Herrn ist. So, und das offenbart uns oder das erklärt uns, es ist schon richtig, dass die Gemeinde des Herrn Jesu bei der Trübsalzeit, während der Trübsalzeit, so wie wir denken, nicht da sein wird. Denn ab Kapitel 4 ist von der Gemeinde Gottes oder von der Gemeinde des Herrn nicht mehr die Rede, die auf der Erde sind. Sie ist woanders. Darüber kommen wir noch zu sprechen. Aber es wird trotzdem noch Gläubige geben. Es wird trotzdem noch Menschen geben, die sich Jesus Christus in Buße zuwenden und dann sterben werden. Und das Wort Gottes sagt, sie sind glückselig, weil sie all den anderen Dingen, die noch kommen, die Gerichte, weil sie diesen entkommen werden. Die dritte Seligpreisung finden wir in Offenbarung 16. Hier wird der Segen Gottes solchen zugesprochen, die auf die Wiederkunft des Herrn Jesu mit Spannung warten. Nicht nur irgendwie, ach ja, kommt heute, kommt morgen, wen interessiert das? Nein, diejenigen, die mit Spannung, die mit einer besonderen Einstellung, diese mit der Liebe für den Herrn auf das Kommen des Herrn warten. Für sie oder von ihnen wird gesagt, wo bin ich denn hier? Siehe, ich komme wie ein Dieb, so, 16, Vers 15, und dann wird gesagt, glückselig, hier haben wir es, glückselig ist der Wacht, und seine Kleider bewahrt. Es geht hier nicht darum, dass wir die Kleider, die wir möglicherweise bei Walmart gekauft haben oder sonst wo, sondern es geht hier um das Kleid der Gerechtigkeit, mit der wir überkleidet worden sind. Das heißt, dass diese Menschen, die wiedergeboren sind, tatsächlich darauf achten, dass sie richtig leben. Ja? In dieser Gerechtigkeit, in die sie hineingestellt worden sind durch die Wiedergeburt. Noch einmal, Offenbarung 16, Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt. So, Wachsamkeit angesichts der Wiederkunft des Herrn Jesu ist auch für uns sehr, sehr wichtig. Ihr könnt ja eine Probe machen heute. Geht mal auf Geschwister zu und fragt sie einmal, wartest du wirklich auf die Wiederkunft des Herrn Jesu? Und ich weiß nicht, wie die meisten antworten werden, aber dem Leben nach zu urteilen, scheint es so, dass viele gar nicht dran denken, dass der Herr Jesus jeden Moment kommen könnte. Und er kann. So, wie warten wir auf die Ankunft des Herrn Jesu? Okay, das ist die dritte Seligpreisung für die Menschen, für die Gläubigen, die während der Trübsalzeit auch leben. Und dann natürlich nicht nur für die, für uns gilt das auch. Und jetzt viertens lesen wir von dem Segen Gottes, der solchen zugesprochen wird, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Wir kennen diese Stelle sehr gut, Offenbarung 19, Vers 9. Und er sprach zu mir, schreibe, noch einmal die Herausforderung, schreibe es auf. Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er sprach zu mir, oder er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Hier wird das noch einmal unterstrichen. Das ist nicht etwas, was die Menschen, die auf den Kopf gefallen, sich ausdenken oder die möglicherweise so ein bisschen durcheinander sind aufgrund ihrer religiösen Rausches. Es ist etwas, was Gott selbst sagt. Er sagt, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Woher wissen wir, dass es so etwas gibt? Das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Da haben wir es. Wir werden in unseren weiteren Predigten darüber sprechen, was dieses Hochzeitsmahl des Lammes ist, aber die meisten von uns wissen das. Fünftens lesen wir von dem Segen Gottes für solche, die an der ersten Auferstehung teilnehmen werden. Offenbarung 20, Vers 6. Hier wird gesagt, glückselig und heilig ist der, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Ja, was diese erste Auferstehung ist, und wie sie sich von der zweiten Auferstehung unterscheidet, das wollen wir auch in unserem Studium ansprechen. Und sechstens, die sechste Seligpreisung richtet sich wieder an den Leser der Offenbarung, Offenbarung 22, Vers 7. Und siehe, ich komme bald, hier wird wieder das Wort Tachos gebraucht, ich komme schnell, so wenn Jesus kommt, es wird sehr schnell sein, glückselig, der da bewahrt die Worte der Weissagung dieses Buches. Bezieht sich natürlich auf die ganze Heilige Schrift, aber im Besonderen auf die Offenbarung. Das haben wir schon festgestellt. Die siebte Seligpreisung hört sich folgend an. Offenbarung 22, Vers 14. Glückselig, die ihre Kleider waschen, die in der täglichen Reinigung sich befinden, weil sie sich dessen bewusst sind. Trotz der Wiedergeburt, wir fallen immer und immer wieder. Wir sind sündige Menschen. Wir bedürfen der täglichen Reinigung. Sie kommen jeden Tag zu Jesus Christus und bitten ihn, Herr Jesus, reinige du mich, vergib du mir und schenk du mir die Kraft und Weisheit, heute für dich zu leben, heute dich mehr zu lieben als gestern. Glückselig, die ihre Kleider waschen, auf dass sie ein Recht haben, an dem Baume des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Auch das ist eine Seligpreisung, die nur für die Erlösten da ist, nur den Erlösten gilt, nicht den Menschen allgemein, wir verstehen das. Es gilt solchen Menschen, die ihre Sünden Jesus Christus anvertraut haben, die in der Heiligung leben, die jeden Tag auch sich reinigen lassen durch das Blut Jesu. Diese Menschen, sagt das Wort Gottes, sind glücklich zu preisende Menschen. Es ist interessant, wenn ich mit anderen ins Gespräch komme und ich korrigiere sie nicht, was manche meinen, was das Glück des Menschen wirklich auch in der Gemeinde. Ja, ich höre so oft, das Wichtigste ist, dass man gesund bleibt. Wenn ein Weltmensch das sagt, das kann ich nachvollziehen, ihr Lieben, wenn ein Mensch das sagt, der zu Jesus Christus gehört, ist nicht richtig. Das ist nicht das Wichtigste für uns. Das Wichtigste für uns ist zu wissen, dass wir zu diesem wunderbaren Heiland gehören. Oh, Gesundheit ist wichtig, aber das ist nicht das Wichtigste. Mehr als das, ihr Lieben, wenn wir zu Jesus Christus gehören, und wir denken über diese Dinge oft nicht nach, weil es uns zu gut geht hier in Kanada. Aber als Menschen, die zu Jesus Christus gehören, wir sind die einzigen Menschen, die eine lebendige Hoffnung haben. Ich möchte eine Illustration erzählen dazu. Und ich sehe das leider auch, was heißt leider, ich sehe das immer wieder bei jeder Beerdigung. Ich schaue mir die Menschen an, ich sehe die leeren Augen. Natürlich trauern viele, weil ihre Lieben weggegangen sind, aber ich sehe keine Hoffnung in diesen Menschen. Keine Hoffnung. Natürlich kann ich nicht in ihr Herz schauen, ich weiß nicht, was da abgeht, aber ich verstehe, dass viele keine lebendige Hoffnung haben, weil sie ihr Leben Jesus nicht anvertraut haben. Vor etlicher Zeit habe ich ein sehr interessantes Interview gehört im Radio von einem sehr bekannten britischen Reporter. Und dieser Reporter hat sich auf die Kriegsreportagen spezialisiert. Das heißt, wo immer ein Krieg stattgefunden hat oder immer noch stattfindet, dort ist er als Erster. Und dann berichtet er über die Dinge, die geschehen und so weiter. Und er wurde in einem Radio, im Radio hier interviewt in Kanada. Und so wie er gesprochen hat, man hat gehört, Mensch, der kann mit Worten umgehen. Ja, er ist ein intelligenter Mensch gewesen, redegewandter Mensch. Und er hat wie ein Wasserfall berichtet. Und dann kam die letzte Frage. Es war eine Dame, die ihm diese Frage gestellt hat. Und das hat mich aufmerksam gemacht. Sie fragte Folgendes. Nachdem sie ihn fast nicht aufhalten konnte, dass er mit dem Reden aufhört, fragte sie ihn Folgendes. Sie fragte Mr. So und So, sie sagte seinen Namen, ich habe den Namen vergessen. Sie sagte, sie haben über den Krieg im Libanon berichtet, über den Krieg in Algerien, über den Krieg in Bosnien, Tschetschenien, Irak und so weiter. Und dann sagte sie Folgendes, Mr. So und So, woher schöpfen Sie Ihre Kraft und die Hoffnung, um weitermachen zu können? Und dieser Mann, der vorher wie ein Wasserfall geredet hat, er stockte und ich dachte, das gibt's nicht. Er wurde still und im Radio, wenn so eine Stille eintritt, das ist ein komisches Gefühl. Ich habe ein bisschen lauter gemacht und dann hat man versucht, dass er immer wieder versuchte anzusetzen, eine Antwort zu geben, aber er konnte nicht. Und dann sagt er Folgendes mit einer sehr betroffenen Stimme. Er sagte, ich sehe keine Hoffnung, ich sehe keine Hoffnung. Und dann sagt er auch noch dazu, er sagte, wenn Sie das gesehen hätten, was ich gesehen habe, dann würden Sie mich verstehen. Ich sehe keine Hoffnung. So, dieser Kriegsreporter hat auf den Kriegsschauplätzen dieser Welt gesehen, wozu der Mensch wirklich fähig ist. Und er sagt, ich habe keine Hoffnung. So, ihr Lieben, wir müssen es verstehen. Ein für alle Mal verstehen. Ohne Jesus Christus, ohne seine Offenbarung an uns Menschen, gibt es für uns als Menschen keine wirkliche Hoffnung in dieser Welt. Punkt. Und nur der Mensch ist wirklich ein Glückspilz. Nur der Mensch ist wirklich zu beglückwünschen, der das, was Jesus sagt, auch beherzigt tut. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden. Nicht du kannst, nicht du sollst. Jesus sagt, du musst. Das ist ein göttliches Muss. So, wir haben 7 Seligpreisungen in der Buch der Offenbarung. Auch das ist bemerkenswert. 7. Die Zahl 7 ist sehr bedeutend in der Heiligen Schrift. In der Offenbarung haben wir die Zahl 7 45 Mal verzeichnet. 45 Mal erscheint die Zahl 7 in der Offenbarung. Wir haben 7 Gemeinden, wir haben 7 Lampenstände, wir haben 7 Sterne, wir haben eins am anderen. 45 Mal. Wir wissen, Zahlen in der Bibel sind sehr wichtig, weil sie eine Bedeutung haben und die Zahl 7 ist eben die Zahl der Vollendung. Ja? Und deshalb ist die Offenbarung das Schriftstück, das von der Vollendung des Planes Gottes mit dieser Welt spricht. So, schaut einmal, wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, schaut bitte noch einmal auf den dritten Vers, was dort geschrieben steht und auf der anderen Seite, was nicht gesagt wird. Schaut einmal, glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. So, wir erkennen, hier wird gesagt, dass der Lesende, dass der Hörende und derjenige, der das Gehörte bewahrt oder tut, ja, das heißt richtig reagiert angesichts dessen, was er hört, dass er der Gesegnete ist. Was nicht gesagt ist, ist, was denn dieser Segen Gottes genau ist. Was ist dieser Segen Gottes? Und was deutlich werden soll, und ich denke, für die meisten von uns ist es, es bedeutet schlicht und einfach, dass der Segen Gottes für den einen nicht derselbe sein muss wie für den anderen, wenn er sich mit der Offenbarung beschäftigt. Für den einen wird das sich beschäftigen mit der Offenbarung dazu führen, dass er ein Interesse bekommt, mit der Bibel sich auseinanderzusetzen, mehr auseinanderzusetzen und besonders auch mit dem Alten Testament. Wir sagten, dass, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, 3/4 der Offenbarung ist Altes Testament, kommt aus dem Alten Testament, nimmt Bezug auf den Alten Testament. So, erst wenn wir das Alte Testament kennen, werden wir das Buch der Offenbarung einigermaßen, in das Buch der Offenbarung einigermaßen eindringen können. Für einen bedeutet es das, und das ist ein Segen Gottes. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, ist es immer etwas Segensreiches. Für den anderen kann es bedeuten, dass er die Angst verliert vor der Zukunft. Ihr Lieben, wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, wird sofort deutlich für uns, die wir lesen, die wir Gott vertrauen, die wir Gott glauben, wird sofort deutlich, dass diese Dinge nicht einfach so passieren, sondern weil Gott die Regentschaft hat. Gott ist souverän. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, dass ich ein Kind dieses himmlischen Vaters bin, der diese Dinge dirigiert in der Geschichte der Menschen. Wow, dann habe ich es gut. Dann habe ich es doch so gut. Ja? So, für den einen mehr Interesse für die Heilige Schrift, für den einen bezieht sich der Segen darauf, dass er die Angst verliert vor der Zukunft. In meinem Fall war das so gewesen, dass durch das Lesen der Offenbarung ich ein sehr großes Interesse bekommen habe an der Prophetie. Ja, dass ich an der biblischen Prophetie, nicht an der Prophetie allgemein. Wir haben ja auch andere Prophetien, die es so gibt, zum Beispiel Nostradamus, den Namen habt ihr bestimmt schon mal gehört, vielleicht habt ihr auch mit seiner Prophetie euch beschäftigt. Ich würde es nicht tun, wir sollen uns mit der biblischen Prophetie beschäftigen. Ja, ich habe ein großes Interesse bekommen, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, und das ist ein Segen, das ist etwas Gutes. Warum? Weil der Geist der Prophetie das Zeugnis von Jesus ist. Wenn ich mit der biblischen Prophetie mich auseinandersetze, beschäftige ich mich automatisch mit Jesus. Und Gemeinschaft mit Jesus, je mehr Gemeinschaft wir mit ihm haben, desto besser für uns. So, für jeden bedeutet der hier versprochene Segen etwas anderes. Aber das ist die Frage an uns heute Morgen. Ja? Sind wir bereit für diesen Segen Gottes, weil wir gemeinsam das Buch der Offenbarung uns anschauen, weil wir uns damit beschäftigen? Ich hoffe, dass wir dafür bereit sind und dass wir, wenn wir zu den Gottesdiensten kommen, vorbereitend den Text schon einmal lesen und uns Gedanken machen und im Gebet uns vorbereiten. Das nächste Wort, worauf ich uns aufmerksam machen will, die Zeit ist vorgedrungen, aber ich möchte trotzdem das eine noch erwähnen. Schaut mal in Vers 3, bei den meisten Übersetzungen wird das Wort Weissagung gebraucht. Ich habe schon mal darauf hingewiesen, das Wort ist das griechische Wort Prophetia oder Prophetie. Ja, es geht hier um die biblische Prophetie. Und ein Bibellehrer sagte als Erklärung Folgendes zu der Prophetie, zu der biblischen Prophetie. Er sagte, biblische Prophetie ist nicht Spekulation, sondern Geschichte, die im Voraus geschrieben wurde. Biblische Prophetie ist Geschichte, die im Voraus geschrieben wurde. Nun, wenn manche in der Gemeinde das Wort biblische Prophetie hören, sie wollen damit nichts zu tun haben. Manche haben Angst, manche denken, ach, hier kommt wieder so ein Humbug, ja, was wir sonst gewohnt sind. Und zum Teil können wir es ihnen nicht verdenken, es wurde tatsächlich viel, ich sage einmal, Schindluder, ja, damit getrieben. So manche Prediger haben in ihren sensationalistischen Predigten manches verdorben. Ja, manche anderen haben Datum gesetzt und ach du meine Güte. Und deshalb haben viele in der Gemeinde tatsächlich so ein bisschen Bedenken, sich mit der Prophetie auseinanderzusetzen. Und das fällt mir immer wieder auf, wenn ich zu diesen Prophetiekonferenzen gehe, sind nicht viele Leute, die kommen. Ja, die letzten Prophetien, die ich besucht habe, die waren in dem Bible Belt, sagt man dort, Vancouver Area, ganz wenig Leute waren da gewesen. Und viele von ihnen kamen aus den Vereinigten Staaten oder aus anderen Provinzen. Kaum Leute aus Abbotsford, Clearbrook waren da gewesen. Das hat mich erstaunt. Und das waren sehr gute Sprecher. Das waren keine Sensationalisten. Aber wie gesagt, viele in der Gemeinde haben so ihre Schwierigkeiten aufgrund dessen, weil Schindluder damit getrieben worden ist. Und dabei ist es sehr, sehr einfach, ihr Lieben, diese falschen Lehrer, und das sind falsche Lehrer, die ein Datum festlegen, die sensationalistisch predigen. Es ist sehr einfach, sie als falsche Lehrer zu entdecken. Wisst ihr wie? Man beschäftigt sich mit dem Worte Gottes, mit der Bibel. Und dann sieht man auch, ach, das, was er sagt, das stimmt nicht. Ja, und sehr, sehr einfach. Und auf der anderen Seite, schaut einmal, es gibt manche Ärzte, Doktoren, die Quacksalber sind. Das wissen wir. Manche sind erwischt worden, die haben nicht einmal studiert, die haben sich das Diplom selber irgendwo ausstellen lassen und dann arbeiten die als Arzt und Leute sterben unter diesen Menschen, weil sie nicht wissen, was sie tun. So, sagen wir deshalb, weil einer Quacksalber ist, dass alle Ärzte Quacksalber sind? Vielleicht stimmt das, ich weiß es nicht. Aber trotzdem gehe ich zu meinem Hausdoktor, weil ich genau weiß, ich vertraue ihm. Ich weiß, die Dinge, die er mir sagt, sind ja richtig im Zusammenhang meiner, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Health, Gesundheit, Mensch. Manchmal fehlen einem die deutschen Worte, manchmal auch die englischen. Ach. So, wie gesagt, die Angst vor der biblischen Prophetie kommt aus der Unkenntnis der Heiligen Schrift, aus der Unkenntnis der Bibel. Und die Tatsache ist, wenn wir heute mit den Menschen sprechen, dass viele in der Gemeinde, die zur Gemeinde kommen, gar nicht mehr ihre Bibeln lesen, geschweige denn das Alte Testament. Wenn man das Alte Testament einmal aufschlägt und liest, dann sind es die Psalmen. Ja? Und die Tatsache ist, dass 27% der ganzen Heiligen Schrift Prophetie ist, ihr Lieben. Ja? Wir können diesem nicht entkommen. Ich möchte unsere Predigt mit einer Illustration schließen. Ihr wisst das wahrscheinlich, aber wisst ihr, wie die Menschen in der Bank geschult werden, die das Falschgeld zu erkennen, die falschen 50er. Wie werden die geschult? Sie werden in der Weise geschult, dass sie nicht das Falschgeld studieren, sie studieren die echten 50er, das echte Geld. Sie prägen sich ein die Merkmale des echten Scheins. Ja? Und so können sie das Falsche unterscheiden, weil sie ganz genau wissen, wie der echte Schein aussehen muss. Und genau das gleiche Prinzip gilt auch uns als Menschen, die die Bibel wertschätzen und verstehen, dass es nicht nur ein Wort, irgendein Wort ist, sondern das Wort Gottes an uns. Es ist das Wort Gottes. Wir beschäftigen uns mit dem lauteren Wort Gottes. Und dann können wir auch diese Dinge, die wir hören, und ihr Lieben, derer ist viel. Es ist vieles in den Gemeinden heute, was gepredigt wird. Es ist falsch, falsch, falsch. Sehr einfach zu erkennen, wenn wir die Bibel kennen. Sehr einfach. Tun wir das. Lesen wir die Bibel. Verstehen wir, dass die Bibel tatsächlich das Wort des lebendigen Gottes ist. Nicht nur das, es ist das Wort unseres himmlischen Vaters an uns, seine Kinder. Wir müssen es kennen. Wir müssen es in unserem Herzen tragen. Dieses Wort, das Wort Gottes, muss uns mehr prägen als irgendetwas anderes, als die Vorstellung des Menschen. 2. Timotheus 3, Vers 15 sagt uns die Schrift, die Heilige Schrift kann dich unterweisen, kann dich in der Weise, dass wenn wir uns hinsetzen, wenn wir das wirklich betend studieren, sie wird. Sie kann dich unterweisen, das Wort, die Heilige Schrift kann dich unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Wunderbar. Wunderbar, ihr Lieben, wir sind tatsächlich als Menschen, die Jesus kennen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, glückselige, glücklich zu preisende Menschen. Gott segne sein Wort an uns heute Morgen. Amen. Wir erheben uns zum Segensgebet. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen.